Lass uns über Politik reden. Der Podcast mit Anja Schöpe und Alexander Lorz.
Ja, herzlich willkommen zurück. Wir haben ein neues Jahr. Wir sind in 2026.
Wir melden uns das erste Mal mit Lass uns über Politik reden. Und deswegen, auch wenn wir schon so Richtung Ende Januar marschieren, dürfen wir trotzdem noch ein frohes neues Jahr wünschen,
oder? Ja, klar. Also den ganzen Januar hindurch, würde ich sagen, ist das noch kein Problem. Also wenn es dann mal so in den Februar geht, dann wird es langsam, wie soll ich sagen, dann fällt's auf.
Und welches Problem kriege ich dann?
Nur vielleicht etwas irritierte Blicke von deinem Gegenüber.
Wo ist sie denn gewesen? Hat sie durchgeschlafen?
So ungefähr.
Nein, hat sie leider nicht. Könnte sie aber.
So ein Pech.
Du weißt ja von mir, dass also Januar Minimum, der Februar eigentlich auch, zwei Monate sind in jedem Jahr, die man für mich ersatzlos streichen könnte, wenn ich sie denn hier in diesem dunklen, kalten Gefilden verbringen muss. Und das ist halt bisher noch der Fall. Das darf sich ja hoffentlich ändern.
Ich drücke dir die Daumen. Aber solange noch Karneval ist, halte ich das ja immer ganz gut aus.
Ja, ich weiß. Unsere eingefleischten Podcast-Fans, auf die wollte ich gerade kommen. Deswegen guckte ich so ein bisschen komisch. Weil wir das, also die wissen das schon von uns, dass ich da gar nichts mit anfangen kann als norddeutsche Pflanze. Und du das aber liebst und leider ich immer neidvoll gucke, ja, diese dunkle Zeit, die kannst du ganz gut damit überbrücken.
Ja, also jedenfalls bis Aschermittwoch. Ja. Und dann kommt die Fastenzeit und das ist für mich wirklich auch die härteste Zeit im Jahr, wo ich mich also nach dem Ende und nach Ostern sehne, weil dann kommt die Zeitumstellung und dann kommt der Frühling und dann ist der Rest des Jahres nicht mehr schlimm.
Und wir sind ja schon in der Zeit, wo die guten Vorsätze für das neue Jahr eigentlich schon gebrochen wurden und wieder in der Versenkung verschwinden. Bist du eigentlich jemand, der sich Vorsätze am Anfang eines neuen Jahres vornimmt?
Nein, also ehrlich gesagt, ich habe diesen Mechanismus zu oft mitgemacht, mit dem ich nehme mir das vor und stelle dann nach 4 Wochen fest, dass es eh nicht klappt. Daraufhin habe ich es einfach aufgegeben.
Ja, das geht mir ganz genauso. Ich glaube, das ist immer nur diese Euphorie, weil alle machen das und ja, jetzt auch und so. Und wenn man ein paar Jahre hinter sich hat im Leben, dann merkt man irgendwann, vergiss es. Also entweder ich meine es ernst und gehe es richtig an oder ich lasse es sein, aber nicht nur einfach, weil gerade der Flow aus der Adventszeit irgendwie so groß ist.
Genau, also ich meine, es sind halt die freien Tage. Es gibt ja keine andere Phase im Jahr, wo wirklich so absolute Ruhe herrscht, wie eben in diesen Weihnachtstagen zwischen den Jahren und eben auch noch so in den ersten Januartagen. Und dann hat man plötzlich so viele Möglichkeiten, was man machen kann und eben so viel Freiraum auch für Dinge, dass man sich denkt, hey, jetzt kann ich dies machen, kann ich jenes machen, das muss ich jetzt beibehalten. Ja, und dann holt einen der Alltag wieder ein und die zeitlichen Zwänge und das ist dann das, wo man dann schnell wieder auf dem Boden der Realität landet. Aber ich glaube, das hat damit zu tun, dass man niemals so viel Freiraum hat wie am Anfang eines Jahres in den ersten Tagen, sich wirklich um vernachlässigte Dinge zu kümmern.
Ja, wir wollen ja heute uns nicht was vornehmen für 26, sondern mal einen Blick auf 26 werfen. Was denn unter dem Motto, lass uns über Politik reden, so uns erwartet? Ich fange mal mit was Positivem an.
Das ist mal eine schöne Abwechslung, ja.
Heute kam die Meldung, dass die Kaulitz-Brüder Wetten, dass übernehmen. Und jetzt kommt's, deswegen erwähne ich das. Weißt du, wer die Kaulitz-Brüder sind?
Nein.
Oh, ich habe es so befürchtet. Sagt dir Tokyo Hotel was?
Ja.
Sagt dir Heidi Klum was?
Ja.
So, diese zwei Brüder sind die Sänger, die Frontmänner von Tokyo Hotel.
Ach jo.
Das ist schon ein paar Tage her.
Ich wollte gerade sagen, das war doch so eine Boygroup.
Ja, die sind halt zwischen ein bisschen älter geworden, aber halt noch nicht so alt. Und der eine, Tom und Bill heißen die. Und Tom ist es, glaube ich, der mit Heidi Klum verheiratet ist. Aber weshalb ich das erzähle? Ich glaube, es war der Spiegel, wo ich das heute auf Insta gesehen habe. Diese Meldung, Gerüchte stimmen, sie übernehmen das. Das sei aber schon die beste Nachricht für dieses Jahr 26.
Also ganz so pessimistisch würde ich das Jahr jetzt vielleicht nicht angehen.
Ja, aber
lass uns doch unter dem Aspekt, lass uns über Politik reden, einfach mal feststellen, es wird mit Sicherheit ein hochinteressantes Jahr. Also eines können wir versprechen, es wird nicht langweilig. Ob es jetzt im positiven oder negativen Sinne nicht langweilig wird, das ist dann schon schwieriger zu prognostizieren.
Also auf diese Wetten-Das-Sendung, die erste mit den beiden, dürfen wir uns bis Dezember freuen, habe ich heute gelesen. Jetzt ist da, wenn wir so auf solche Entscheidungen schauen, vielleicht sogar so ein bisschen eine Metapher drin, um zu unserem Thema zu kommen. Wir haben beim letzten Jahr damit geendet, dass wir gesagt haben, irgendwie fühlen wir, und wir sind dabei weitem nicht alleine, immer mehr, dass das Alte verschwindet, zusammenbricht, nicht mehr trägt, irgendwie ist zu Ende erzählt ist. Wir haben ein bisschen anderes Wording genutzt. Aber das Neue, was dann kommen soll, sich noch nicht so richtig zeigt. Wir also vielleicht irgendwie so ein bisschen dazwischen hängen. Wenn ich jetzt auf Wetten, das gucke, also die eine der ältesten Shows, auch die erfolgreichste wahrscheinlich in Deutschland, die dann, man behält das alte Konzept bei, aber man setzt hippe, ich weiß, du weißt nicht, wer das ist, aber nimm's einfach mal hin, hippe, sehr bekannte, beliebte, recht junge Leute und setzt die da rein, also aus einer ganz anderen Generation. Ist das so ein bisschen versucht, das Alte nicht ganz zerstören zu lassen? Man hat noch nichts Neues, aber man versucht es trotzdem irgendwie neu zu machen?
Das klingt für mich ehrlich gesagt ziemlich plausibel. Also wir haben ja in unserem Podcast auch im letzten Jahr viel darüber gesprochen, eben, dass sich alte Gewissheiten auflösen, dass sich Unsicherheit breit macht, Volatilität, nicht nur, aber auch etwa an den internationalen Finanzmärkten. Und dass natürlich Leute nach Orientierung suchen, das ist ja auch vollkommen natürlich, die sie eben nicht mehr so ohne weiteres geboten bekommen. Das war auch in den Folgen, in denen wir beispielsweise über den Aufstieg der Populisten gesprochen haben, war das ja auch einer der wesentlichen Faktoren, dass wir gesagt haben, ja, die Leute suchen Orientierung, und Populisten geben scheinbar einfache Welterklärungen ab, nach dem Motto, ne, ist doch ganz einfach, da ist A, da ist B, da ist schwarz, da ist weiß, und so ist es, und jetzt musst du nur noch fest dran glauben, und dann sortiert sich die Welt schon entsprechend. Weil die Wirklichkeit so komplex ist, dass sie insgesamt kaum noch von jemandem zu erfassen ist, und das macht natürlich auch Menschen Angst. Das ist ja auch nachvollziehbar, und es könnte schon sein, dass da so diese Sehnsucht nach der guten alten Zeit, die es nie gegeben hat, aber die es in den Köpfen gibt, dass diese Sehnsucht nach der guten alten Zeit natürlich dann besonders hervortritt, und dass es dann so bestimmte Institutionen, Merkmale, Shows, was auch immer gibt, die man mit dieser guten alten Zeit identifiziert und an die man sich da in gewisser Weise klammert, natürlich eben modernisiert, so nach dem Motto, nein, es geht eben doch nicht alles unter, wir retten ein paar Sachen auch in die Zukunft. Dass sich das natürlich dann an der Show bewerten, das manifestiert, das bringt mich jetzt ein bisschen zum Schmunzeln, aber ich halte die Erklärung trotzdem mindestens für teilweise stichhaltig.
Nichts gegen Wetten, dass, da habe ich samstags abends auch irgendwie noch im Nachthemd gesessen und ja, ich durfte das gucken.
Ich auch, deswegen ist es eigentlich unglaublich, dass es das noch immer gibt. Ich meine, das ist ja nun bei uns beiden schon ein paar Tage her.
Ja, dass es das noch immer gibt, das ist halt auch eine Frage, was heißt noch immer geben, wenn man jetzt so ab und zu alle paar Jahre mal eine Schnur.
Nee, Dalli gibt es nicht mehr.
Und auch da gab es ein Revival.
Tatsächlich.
Haben sie versucht, ja. Ich weiß nicht, ob das geplant war auf Dauer, aber sie haben es, glaube ich, mit Kai Pflaume immer versucht. Mhm. Und, ja, du weißt, du hast ja keine Zeit zum Fernsehen gucken. Es ist noch nicht so lange her, da gab es mehrere Dalli-Dalli-Nächte. Da haben sie die alten Folgen mit Hans Rosenthal wiederholt. Ich habe es geliebt. Ich gucke es natürlich nicht nachts. Also in Zeiten der Mediatheken kann man es auch zu anderen Zeiten gucken.
Das stimmt, ja. Sehr lustig. Jetzt habe ich wieder etwas gelernt. Aber es bestätigt natürlich das Bild, das wir eben gerade so versucht haben, mit Umrissen zu zeichnen.
Es gibt relativ viel, wo sie es dann wieder ausgraben und was wirklich Beliebtheit noch hat oder wo sie einfach nur Wiederholungen senden. Mhm. Ja. Jetzt sind wir sehr weit in nicht politische Themen. Ich könnte mir vorstellen, weil ich mich versuche, ein bisschen drumherum zu drücken. Also um das Thema, das wir jetzt natürlich auf dem Schirm haben, weil wir uns verabschiedet haben im letzten Jahr, so, okay, das Alte ist irgendwie zu Ende, und man kommt dann jetzt, kaum ist Silvester rum, irgendwie aus dem Staunen nicht mehr raus und sagt jetzt, so nach dem Motto, nee, das Schicksal sagt, nee, wir beweisen euch nochmal richtig, dass das die alte Zeit vorbei ist, und wir haben da noch ein bisschen was im Säckel, was ihr nochmal verdauen könnt, das war bei weitem noch nicht alles, ne? Was wir jetzt an Zerstörung liefern.
Ich würde auch sagen, lass mich ein anderes Bild benutzen. Der Rollercoaster hat gerade erst angefangen zu laufen. Wir haben aber noch längst nicht den wildesten Looping hinter uns. Da kommt noch einiges.
Lass es uns einordnen. Dafür sind wir da.
Genau.
Und natürlich, also mich interessiert natürlich deine Sicht der Dinge darauf. Ich habe es dir eben, bevor wir auf Aufnehmen gedrückt haben, schon einmal gesagt, ich bin nur noch ermüdet, was diese Meldung um Trump und was da passiert und was sonst wo noch passiert, dann, wenn die kommen. Ich weiß, dass das natürlich nicht die richtige Haltung, also das ist eine verständliche Haltung, aber das löst auch nichts. Aber ich denke mal, nicht noch mehr. Und ich bin einfach immer nur froh, dass ich nicht zu denen gehöre, die sich da weiter drum kümmern müssen oder geschweige denn irgendwie was tun müssen, um die Welt dann durchzubringen.
Ja, nun ist es auch, das muss man ehrlicherweise dazu sagen, es ist ja bei weitem nicht nur Trump. Wir neigen ein bisschen dazu, davon bin ich auch nicht frei, uns auf Trump zu fokussieren. Erstens, weil er uns natürlich noch immer am fassungslosesten macht. Ich meine, wenn Xi Jinping Taiwan bedroht, ist das jetzt keine so wirkliche Neuigkeit, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Das war ein Schock, aber jetzt haben wir uns mittlerweile auch daran gewöhnt, wie wir Russland einzusortieren haben, dass die Vereinigten Staaten auf einen solchen Weg einbiegen oder sich einem solchen Präsidenten anvertrauen und bis jetzt ja auch nach wie vor folgen. Das ist, glaube ich, etwas, das haben wir noch immer nicht ganz verdaut. Das ist der eine Grund, warum wir uns so oft Trump fokussieren. Und der andere Punkt ist natürlich, dass wir so von den Vereinigten Staaten abhängig waren und sind die ganze Zeit, dass es uns natürlich jetzt auch wirklich existenziell betrifft. Also insofern ist das erklärbar, dass wir uns so auf Trump fokussieren und dass er natürlich, ich sag mal, jetzt im letzten Jahr der größte Störfaktor war. Aber er alleine würde jetzt auch nicht alles zum Einsturz bringen, sondern da wurde schon fleißig an anderen Stellen von anderen Leuten gesägt und jetzt hat nur gerade jemand den zentralen Stützpfeiler eingerissen.
Erklär es ein bisschen genauer, was du meinst.
Ich meine, damit das, was Trump verkörpert, also diese Abkehr zunächst mal von allen Regeln, wie er es ja selber kürzlich so schön auf den Punkt gebracht hat, nach dem Motto, für mich gibt es nur die eigene Moral, was ja allem widerspricht, was wir über viele Jahre und Jahrzehnte übrigens unter amerikanischer Führung und auf amerikanisches Betreiben hin eingeübt haben im Westen. Ich meine, dieses, für mich gibt es nur das eigene Gewissen, die eigene Moral, das, ich meine, ist klassischer Diktatorensprech. Das kennen wir aus den Zeiten eben der totalitären Herrscher. Oder wir sehen es eben in anderen autokratischen Systemen. Das ist, ja, auch ich komme damit noch immer nicht zurecht, dass der Führer eines ja nun nach wie vor demokratischen Systems so etwas sagen kann, ohne, ja, ohne damit überhaupt noch auf Empörung zu treffen. Aber die anderen oder die Autokratien, die unterwegs waren und sind, haben wir schon immer versucht, die Regeln zu ignorieren, zu umgehen. Sie sind dann irgendwann dazu übergegangen, sie offen zu brechen. Jetzt haben sie halt einen Verbündeten gefunden, der das dementsprechend auch tut. Aber die Entwicklung war ja schon vorher absehbar. Die Entwicklung hin in Richtung des Populismus, was wir ja oft diskutiert haben, also Menschen zu ködern mit einfachen Welterklärungen nach dem Motto, die ganze Komplexität der Welt ist eine Lüge, eigentlich ist alles ganz einfach und ihr müsst nur zwei Prinzipien beherzigen und vor allem an mich glauben und dann wird sich das schon alles regeln. Das ist ja auch eine Tendenz, die wir schon lange vorher gesehen haben und noch weiter sehen. Auch natürlich die Abkehr von etwas, was viele Jahre lang so eine Art Zeitgeistströmung Mainstream war, jedenfalls in der westlichen Welt. Das ist auch eine Entwicklung, die ist in dem Sinne jetzt nicht so neu. Nur in Trump kulminiert das halt alles. Und es hat sich durch ihn natürlich unfassbar beschleunigt, weil es ja auch zum Prinzip seiner Herrschaft gehört, am besten jeden Tag oder jede Woche eine neue Sau durchs Dorf zu treiben und die anderen überhaupt nicht mehr zu Atem kommen zu lassen. Also sie kommen überhaupt nicht dazu zu reagieren, weil da ist schon die nächste Sau am Dorfeingang. Und das hat Methode, das ist System, dass er das so betreibt. Und deswegen sage ich auch, wir stehen noch am Anfang des Rollercoasters und das Jahr wird bestimmt nicht langweilig, weil das Problem mit dieser Methode ist, dass man sich so daran gewöhnt, dass permanent eine Sau durchs Dorf läuft, dass die Säue irgendwie immer größer und wilder werden müssen, damit man sie überhaupt noch zur Kenntnis nimmt. Und das sehen wir ja auch an ihm, dass er die Schraube sukzessive hochdreht, also mit immer wilderen Ideen, Dingen, die er in die Welt setzt, die eine Woche später auch schon nicht mehr aktuell sind. Ja, und ich glaube, da werden wir damit rechnen müssen, dass das ganze Jahr 2026 noch so weitergeht.
Was heißt es denn jetzt dann mit Blick auf 26 für Europa und für Deutschland? Weil ignorieren geht ja leider nicht.
Nee, ignorieren geht definitiv nicht. Wir haben ja gerade über Dinge gesprochen, die heute, diese Folge haben wir am 21. Januar aufgenommen. Und da gab es nicht nur die Nachrichten mit Wetten, dass, sondern was ich auch sehr bemerkenswert fand, heute das Weltwirtschaftsforum in Davos. Also wenn die Folge gesendet wird, sind wir schon im Rückblick. Auch mit Trumps Auftritt, aber darum geht's mir jetzt gar nicht. Ich fand sehr interessant den Auftritt des kanadischen Premierministers Mark Carney, der nun wirklich nach allen Maßstäben, ich sag mal, ein rationaler, vernunftbestimmter Politiker ist, der vorher auch Zentralbanker war, der wirklich eigentlich das verkörpert, wie in westlichen Staaten so traditionell Politik gemacht worden ist. Also auch das Gegenteil von Populismus. Aber Kanada ist ja nun auch in besonderer Weise natürlich geh- und betroffen, weil sie sich nun mal den Kontinent mit den Vereinigten Staaten teilen. Und der hat heute in Davos erklärt, wir sollen uns, gerade ans Europäer gerichtet, wir sollen uns keine Illusionen mehr machen, es gibt keine regelbasierte Weltordnung mehr. Soweit es sie vorher überhaupt gegeben hat, aber jetzt gibt es sie definitiv nicht mehr. Das aus dem Mund eines solchen Mannes, das nehme ich schon sehr ernst. Ich fürchte, ich muss diese Diagnose auch teilen. Und das heißt, wir Europäer müssen uns in einer Welt einrichten, in der wir vielleicht, ich hoffe auch, dass wir uns das bewahren werden, dass wir nach innen in unserem Union, in unserem Binnenmarkt weiter mit Regeln arbeiten. Vielleicht sind wir am Ende die Einzigen, die mit Regeln arbeiten. Aber das ist ja auch das, wo ich sage, dass langfristig, glaube ich, wird uns das wieder attraktiv machen. Aber nach außen müssen wir uns auf eine Welt einstellen, in der eben keine Regeln mehr gelten, sondern catch as catch can.
Mir fällt das noch ein bisschen schwer, mir das vorzustellen, dass es eine wirklich regellose Welt geben kann. Sondern früher oder später musst du ja in welcher Konstellation auch immer und warum auch immer irgendwie in eine Zusammenarbeit kommen. Und spätestens dann musst du doch anfangen, irgendwie etwas wie Regeln zu haben, sonst geht's doch nicht.
Das,
also Absprachen ist, zumindest, wenn man schon nicht Regeln nennt.
Das ist mittel- bis langfristig auch sicherlich richtig. Aber vielleicht ist es so, deswegen komme ich auf dieses Bild, der Rollercoaster nimmt gerade erst richtig Fahrt auf. Vielleicht müssen wir erst durch eine Art von anarchischen Zustand durch, damit wieder der Großteil der Beteiligten erkennt, also so ein paar Regeln brauchen wir aber doch, weil also mit reiner Anarchie, das bekommt uns auf Dauer auch selber nicht. Im Moment haben wir so ein Phänomen, dass die Figuren, von denen wir reden, Trump vorneweg, das Gefühl haben, wir sind so stark, wir sind so mächtig, wir brauchen nichts und niemanden. Und niemand kann uns irgendwie in die Quere kommen oder in die Parade fahren. Das stimmt zum Glück so nicht, aber das muss vielleicht jetzt auch erstmal wieder gelernt werden, dass eben auch die Stärksten auf der Welt es nicht ganz alleine wuppen können. Und sich insofern dann doch wieder auf Absprachen, wie du es nennst, einlassen müssen. Und das wird der Punkt sein, an dem sich die neue Ordnung oder die neuen Regeln herausbilden. Aber da sind wir noch nicht.
Was würdest du sagen dann mit Blick eben auf die Zukunft? Was muss Deutschland / Europa in 26 unter diesen Maßgaben, dieser Maßgabe auf jeden Fall gelingen? Und dann würde ich halt gerne immer mehr mit dir dahin kommt, dass wir sagen, okay, so schlimm es auch ist, aber steckt irgendwo die Wurzel für was Neues? Ein bisschen bist du gerade da dran schon vorbeigekommen, dass vielleicht dann ein Effekt, wenn vielleicht auch noch nicht in 26, aber eine Folge sein wird, dass wir uns neu justieren und vielleicht auch neu vergewissern, was sind eigentlich wirklich unsere Werte und unsere dadurch abgeleiteten Regeln, die unverhandelbar sind und für die wir auch wirklich einstehen und nicht immer, oh, da hat jemand in den USA gezuckt, ich übertreibe jetzt wieder ein bisschen, und schon sagt Europa, ja klar, sondern so eine Art neu gewachsenes Selbstbewusstsein.
Genau, das ist eine gewisse Selbstvergewisserung, das werden wir brauchen, als Europäer, natürlich auch wir als Deutsche. Und dazu ist jetzt aber vor allem erstmal eines erforderlich, ich will vielleicht mal das Bild wechseln, damit wir nicht ständig in der Achterbahn unterwegs sind. Wir können auch sagen, wir sind ein Schiff auf hoher See.
Das ist das Bild, das wir zum Ende des Jahres, glaube ich.
Das ist das Bild, das wir zum Ende des Jahres gebraucht haben. Und da zieht jetzt ein veritabler Sturm auf. Oder beziehungsweise wir sind eigentlich schon mittendrin. Wir wissen noch nicht, ob es jetzt der perfekte Sturm ist, wie manche meinen. Aber es ist auf jeden Fall ein ziemlich heftiger Sturm, wie wir ihn sehr, sehr lange nicht mehr gesehen haben. Und das gleiche Bild, was ich beim Rollercoaster machte, der nimmt gerade erst richtig Fahrt auf. Auch dieser Sturm hat noch längst nicht sein Maximum erreicht. Wir werden sozusagen noch ins Zentrum gerade des Orkans gezogen und die Winde werden heftiger. Was kann man machen? Also wenn man das noch machen kann, man kann versuchen, das Schiff so zu beschweren, so auszutarieren, dass es noch immer möglichst ruhig in den Wellen liegt und nicht wild hin und her geworfen wird. Das ist das, was wir in Europa auch machen müssen. Wir müssen sozusagen unser eigenes Gewicht steigern. Wir müssen mehr dazu kommen, in uns selbst zu ruhen. Wir müssen unabhängiger werden. Wir müssen sozusagen Souveränität in verschiedenen Bereichen gewinnen, da gerade, wo wir im Moment die Abhängigkeiten bestehen. Weil je mehr wir sozusagen für uns selbst auch bestehen können, was wir lange Zeit einfach nicht für nötig hielten, umso eher werden wir ohne größeren Schaden durch diesen Sturm durchkommen.
Zeichnet sich da schon konkrete Dinge ab? Sagt, da ist auf jeden Fall eine Chance, dass Europa das auch schon in 26 erreicht?
Also es wird es in 26 nicht erreichen, aber es wird sich hoffentlich auf den Weg machen und am Ende des Jahres 26 schon besser dastehen als am Anfang. Das ist jedenfalls meine Hoffnung.
Kannst du das noch ein bisschen konkreter machen, dass man so eine Vorstellung bekommt, was genau eigentlich dann passieren kann?
Also ich will vielleicht mal drei Felder nennen, wo es besonders offenkundig und besonders nötig ist, dass wir einfach ein eigenes Standing entwickeln müssen. Das eine weiß jeder, ist natürlich das militärische Standbein. Wir haben uns lange darauf verlassen, dass wir die Sicherheit schon gemeinsam mit den Vereinigten Staaten vorneweg garantieren können. Jetzt im Moment, wo die Vereinigten Staaten unter Trump einen anderen NATO-Partner bedrohen, muss man ehrlicherweise sagen, also auf was soll man sich denn überhaupt noch verlassen? Also deswegen weiß ja im Moment auch schon jeder, wird aber noch eine Weile dauern, daraus wirklich die Konsequenzen zu ziehen. Wir brauchen eine sicherheitspolitische, das heißt nicht auch eine militärische Unabhängigkeit beziehungsweise Souveränität. Die beiden anderen Punkte sind auch bekannt, aber werden nicht so in den Fokus gerückt, weil natürlich, klar, Militär löst immer besondere Reflexe aus, aber ich nenne die Digitalisierung. Wir sind auch da nach wie vor völlig abhängig von den amerikanischen Tech-Giganten. Das hat uns auch immer nur begrenzt gestört, weil wir gesagt haben, naja gut, es sind halt die größten und mächtigsten und die können da am meisten, haben auch das meiste Kapital, das stimmt ja auch alles. Aber in einer offenen Ordnung, einer offenen regelbasierten Weltordnung ist das nicht so schlimm. Das könnte aber schlimm werden. Also müssen wir auch hier versuchen, einfach eine Art digitale Souveränität zu erringen. Das wird gar nicht einfach. Das wird auch viel Zeit brauchen, wahrscheinlich mindestens so lange wie das Militärische. Aber wir haben keine Wahl, wir müssen diesen Weg gehen. Der dritte Punkt, der auch offenkundig ist, ist, wir brauchen eine energiepolitische Unabhängigkeit. Also wir müssen zusehen, dass wir möglichst eben unabhängig werden von, egal ob das jetzt Flüssiggaslieferungen aus den Vereinigten Staaten sind, von Gaslieferungen aus Russland, weiß man das sowieso. Beim Öl aus dem Nahen Mittleren Osten ist das auch klar. Auch hier erneut, wir werden jetzt keine völlige Autarkie erreichen, aber dass wir zumindest dahin kommen, zu sagen, dass wir einen möglichst großen Teil energiepolitischer Souveränität und Unabhängigkeit gewinnen, sodass wir eben notfalls auch überleben können, wenn uns diese ganzen Lieferketten ausfallen. Das muss auch ein Ziel sein, an dem die Bundesregierung aber auch schon arbeitet und die Europäische Kommission nach allem, was ich sehe, auch.
Und wo liegt so eine Sicherheitsoption, was den Welthandel angeht?
Ja, das ist vielleicht einer der tragischsten Aspekte all dessen, was im Moment passiert. Denn wir wissen ja aus allen ökonomischen Modellen, Theorien, dass natürlich ein freier Welthandel am Ende zur Wohlstandsmehrung für alle führt. Und das, was im Moment geschieht, und das wird man in den kommenden Jahren erst richtig sehen, was da an Wohlstandsverlusten eintritt oder jedenfalls an nicht realisierten Wohlstandsgewinnen. Das können wir natürlich nicht ersetzen. Also das können wir in Europa nur insoweit ersetzen, als wir versuchen müssen, unseren Binnenmarkt weiter auszubauen und zu perfektionieren, dass wir wenigstens in unserem Bereich von den Vorteilen eines freien Handels innerhalb Europas, innerhalb der Union profitieren können. Und aber ansonsten, da bin ich wieder beim Sturm, werden wir durchhalten müssen, bis der Rest der Welt auch einsieht, dass er damit besser fährt. Es gibt da aber hoffnungsfrohe Anzeichen und deswegen, es scheint immer mal wieder die Sonne durch die Wolken, obwohl wir mitten im Sturm sind.
Die ist auch immer da.
Die ist auch immer da. Das Abkommen, das die EU jetzt mit Mercosur geschlossen hat, das halte ich für ein ganz starkes Signal. Man hat 25 Jahre über dieses Abkommen verhandelt, weiß auch nicht, ob ohne das ganze Durcheinander, das natürlich insbesondere Donald Trump angerichtet hat, es jetzt abgeschlossen worden wäre, aber es ist abgeschlossen das spannt Europa und Lateinamerika wirtschaftlich, handelspolitisch schon ganz anders und viel enger zusammen, als das vorher der Fall war. Das könnte, ich glaube sogar, das wird uns auch gelingen, das auch mit anderen Weltregionen zu verwirklichen. Und dann müssen wir halt diese internationale Welthandelsordnung, von der wir fälschlicherweise geglaubt hatten, die sei schon mehr oder weniger global mit gewissen Ausnahmen, die werden wir halt jetzt aus einzelnen Bruch- oder Mosaikstücken wieder neu aufbauen müssen.
Also doch auch da schon eine Wurzel des Neuen möglicherweise.
Ja, obwohl in gewisser Weise wird es eine Wiederkehr des Alten sein und vielleicht können wir bei der Gelegenheit aber auch gleich ein paar Fehler vermeiden, die wir in dieser ersten Welle der Globalisierung gemacht haben.
Ich weigere mich immer noch irgendwie mir vorzustellen, dass die Zukunft in abgeschotteten Regionen oder Staaten liegt.
Das hoffe ich auch, dass das so nicht kommen wird. Und vielleicht ist die Chance Europas, die Keimzelle einer solchen Ordnung zu werden. Aber dazu müssen wir den Sturm natürlich erstmal überleben und das muss auch von außen sichtbar werden, dass wir eben auch stark, schwer genug waren und sind, um auch diesen Sturm zu überstehen. Und dann guckt man vielleicht auf und sagt, guck mal, die haben das irgendwie geschafft. Was ist denn möglicherweise deren Geheimnis? Was hat die zusammengehalten? Wofür stehen sie? Und ist das vielleicht ein neuer Orientierungspunkt in einer Welt, die sonst aus den Fugen zu geraten scheint? Das ist, glaube ich, die Chance, die Europa hat. Aber erneut, um diese Chance zu nutzen, ist die Voraussetzung erstmal, dass Europa zeigen muss, dass es nicht ein bloßer Spielball ist, weil mit einem Spielball identifiziert sich niemand.
Europa, das enger zusammenrücken muss, mehr konzentrieren auf den Binnenmarkt, da wollen wir natürlich auch hoffen, dass das, was innerhalb Europas und sich eben auch bei Deutschland vielleicht zeigt, nicht so schlimm kommt, wie man das denkt. Ich versuche gerade zum Wahljahr überzuleiten. Also in 2026, wir haben einmal den März als echten Heavy-Wahlmonat mit zwei Landtagswahlen im Westen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg und Kommunalwahl hier in Hessen. Und dann der Schicksalswahlmonat im September mit Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Also ich stelle mir gerade das, was du skizziert hast und auch an Hoffnungen und an neuen Wurzeln deutlich gemacht hast, das versuche ich mir gerade nicht vorzustellen, wenn wir wirklich extreme Schwierigkeiten im Bundesrat bekommen, weil wir AfD-geführte Bundesländer haben.
Ja, du beschreibst hier im Prinzip mögliche Wurzeln natürlich einer Schreckensvision, die sozusagen das Gegenteil von dem ist, was ich gerade eben versucht habe zu beschwören für Europa. Wenn natürlich sich in den europäischen Nationen, also vor allem in den großen, die an der Stelle maßgeblich sind, wie Deutschland, eben auch wie Frankreich, Italien, Spanien, Polen, wenn sich da oder auch Großbritannien, auch wenn es jetzt nicht mehr zur EU gehört, aber einfach für die Stabilität und den Zusammenhalt des europäischen Kontinents trotzdem sehr wichtig ist, selbst in dieser Außenposition, wenn sich dort natürlich Kräfte durchsetzen sollten auf breiter Front, die diesem Narrativ folgen nach dem Motto, wir besinnen uns auf uns selbst, wir streifen alle Bindungen ab und versuchen für uns selbst in kleinen Einheiten möglichst unabhängig und autark zu werden, ja dann splittert sich das alles auf und dann werden wir zu Spielbällen, alle miteinander. Wieder mein Bild mit dem Schiff. Europa insgesamt hat das Gewicht, um auch in so einem Sturm noch halbwegs ruhig in den Wellen zu liegen, wenn es sich richtig austariert. Deutschland, Frankreich und die anderen alleine, das sind verhältnismäßig kleine Yachten, und die kleineren Staaten sowieso, die werden, wenn sie alle versuchen allein zu segeln, vom Sturm hoffnungslos hin und her geworfen werden. Aber das kann natürlich passieren, wenn die Menschen nicht verstehen, dass die Lösung erstmal bis auf Weiteres nur darin bestehen kann, sich in dem Raum, in dem man sich hoffentlich über bestimmte Grundprinzipien nach wie vor einig ist, auch mal möglichst unterzuhaken und fest zusammenzuschließen und zu sagen, wir wettern diesen Sturm jetzt irgendwie gemeinsam ab. Also das kann passieren, muss aber nicht. Ich bin immer krankhaft optimistisch, dass es gelingt, die Menschen auch davon zu überzeugen. Und jetzt wollen wir auch mal die Wahlen im Osten nicht überbewerten. Also erstmal im Westen, ich habe keinen Zweifel dran, dass in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, wie auch bei uns bei der hessischen Kommunalwahl, die ja dazwischen liegt, dass sich da saubere demokratische Mehrheiten bilden werden. Ich weiß nur nicht welche, aber dass da irgendwie Unregierbarkeit droht oder die Populisten, egal ob von rechts oder links, die Macht übernehmen, das sehe ich da nicht. Im Osten ist diese Gefahr real, soweit, wenn die Umfragen ein realistisches Bild spiegeln. Aber wie gesagt, jetzt wollen wir auch mal das Gewicht unserer östlichen Bundesländer bei allem Respekt nicht überbewerten. Also die drei, die da wählen, haben, glaube ich, insgesamt weniger Bevölkerung als Baden-Württemberg alleine. Trotzdem sind diese Wahlen natürlich dazu geeignet, unser politisches System zu destabilisieren. Wenn sie so ausgehen, es in schlimmen Visionen prognostiziert wird. Also deswegen, man muss sie ernst nehmen, aber ich sag mal, selbst wenn ich jetzt mal das Schlimmste beschwöre und wir kriegen in Sachsen-Anhalt eine AfD-Mehrheit, einen AfD-Ministerpräsidenten, also deswegen bricht jetzt nicht gleich die Bundesrepublik Deutschland auseinander. Aber es wird natürlich alles sehr, sehr viel schwieriger.
Stimmt, es sind drei. Ich habe Berlin noch nicht genannt.
Ja, aber in Berlin, glaube ich, kriegen wir keinen regierenden Bürgermeister von der AfD. Ach, dafür vielleicht aber einen von der anderen Seite, was auch nicht unbedingt besser sein muss.
Ich habe jetzt, was auch ein bisschen mit diesem AfD-Thema zu tun hat, rund um die Berichterstattung von Trump, irgendwie auch gedacht, es ist sicherlich richtig, dass viele sich nach einfachen Lösungen sehnen und dann halt denen zustimmen und die vielleicht dann auch wählen, die ihnen die versprechen. Und komme aber immer mehr dahin, und das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen, habe ich irgendwo gelesen, dass das nicht die ganze Erklärung sein kann, weil die Anzahl der Menschen, die, wenn jedenfalls die Umfragen sich in den Wahlergebnissen auch so bewahrheiten sollten, die Menschen, die dann AfD wählen, das sind einfach zu viele, als dass ich da irgendwie glauben könnte, das sind alles Leute, die dieser Illusion erliegen. Auch wenn das natürlich was mit Emotionen zu tun hat und bei Weitem nicht nur mit kognitiven Fähigkeiten. Trotzdem ist mir ich kann es einfach nicht glauben. Und weshalb ich jetzt irgendwie darüber nachgedacht habe, weil es Applaus für Trump gibt. Weil es durchaus, und zwar nicht nur ins eigenen Reihen und so, sondern an unterschiedlichen Stellen offensichtlich Leute gibt, die sagen, es ist zwar irgendwie ein Volltrottel und sonst was, aber Respekt, der bewegt wenigstens was. Also diese Sehnsucht danach, wenigstens irgendeiner, auf den wir setzen, dass sie irgendwas verändern.
Natürlich, also das ist auch nicht unbedingt sein Widerspruch. Ich habe das mit den einfachen Lösungen, ich finde, das ist ein wichtiges Erklärungsmodell, aber das wird jetzt nicht auf jeden Einzelnen zutreffen und ist auch mit Sicherheit nicht das Alleinige. Was wir vorhin anhand von Wetten, dass besprochen haben, diese nostalgische Sehnsucht nach einer guten alten Zeit, in der alles noch irgendwie geordnet und an seinem Platz war, auch wenn es die so nie gegeben hat, das ist zum Beispiel sicherlich auch ein Punkt, der da eine wesentliche Rolle spielt. Das ist etwas, was Trump beschwört, ne? Make America Great Again, ne? Versucht er zu suggerieren, wobei er geht ja mittlerweile ins 19. Jahrhundert zurück. Er hat ja William McKinley und Theodore Roosevelt als seine großen Vorbilder im Präsidentenamt genannt. Das ist so die Zeit zwischen 1890 und 1907 so ungefähr. Also er erzählt den Amerikanern, das sei die gute alte Zeit gewesen, wohin er sie wieder zurückführen will. Die AfD geht nicht ganz so weit zurück, logischerweise. Aber im Kern erzählen alle diese Bewegungen, jedenfalls von rechts, nach dem Motto, früher war alles besser und wir müssen nur sozusagen die ganzen Verirrungen der Zwischenzeit rückgängig machen und dann kommen wir wieder in dieser guten alten Zeit an. Ist eine gewisse Art von einfachem Erklärungsmuster, aber natürlich schon ein sehr spezifisches Muster, das uns eben diese Vergangenheit führt. Dann darf man natürlich nicht vergessen, ist auch dieser Aspekt von Größe, ne? Also wir sind toll, wir sind die dicksten, größten, stärksten und überhaupt, ich meine, das hat auch einen gewissen emotionalen Appeal für Menschen, das haben wir in der Geschichte vielfach gesehen. Das ist natürlich auch etwas, was dieses, was diese Narrative bedienen.
Das ist aber etwas, was ich jeder Partei irgendwie ein bisschen natürlich mehr oder weniger
ja, klar
zuschreiben kann, oder?
Klar, und derjenige, der am meisten auf die Pauke haut, dem wird vielleicht an der Stelle auch am meisten zugetraut. Und so könnte ich, wenn ich jetzt noch ein bisschen nachdenke, sicherlich fallen mir noch ein paar andere, wie soll ich sagen, Wellenmuster ein, die das erklären können. Und das überlagert sich, da kommt sehr, sehr viel zusammen. Ja klar, und diese Illusionen, ne? Ich hau jetzt mal auf den Tisch und dann ändert sich was, was ja zum großen Teil nur Illusion ist, wenn man hinter die Kulissen schaut. Weil wir vergessen immer die großspurigen Ankündigungen, die nicht verwirklicht worden sind. Wir schauen nur, ein paar sind tatsächlich verwirklicht worden, darauf fixieren wir uns. Aber was weiß ich dann, wenn 30 Dinge mit großer Wucht angekündigt, 5 werden verwirklicht, auf die 5 konzentrieren wir uns und die anderen 25 vergisst man. Ich glaube, das ist alles, sind alles am Ende Strategien, die nur eine gewisse Zeit tragen. Wie es in dem alten berühmten Sprichwort heißt, also du kannst viele Menschen für eine kurze Zeit täuschen, wenige Menschen für eine lange Zeit, aber du kannst nicht viele Menschen für eine lange Zeit hinweg täuschen. Ich glaube, dass das nach wie vor stimmt. Aber wenn man eben am Anfang einer solchen Täuschungslaufbahn ist, dann überlagern sich die Wellen und dann kannst du zumindest viele Menschen für eine kurze Zeit täuschen. Das ist vielleicht die Phase, in der wir uns gerade befinden, also aus der Sicht der Populisten.
Also, klingt danach Augen zu und durch. Kommt vielleicht nicht so schlimm in 26, wie man das, wie einige das beschwören, aber gelöst haben werden wir es. Habe ich auch nicht erwartet, in 26 nicht, sondern das, was du gerade beschreibst, dass man der Illusion dann irgendwann doch entwächst. Dafür werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen länger brauchen als nur das nächste Jahr.
Ganz bestimmt. Dann lass mich trotzdem sagen, Augen zu und durch. Wir bleiben unserer Schiffsmetapher. Ich würde sagen, Augen auf und durch. Genau. Augen auf und durch.
Finde ich für die Politik auch besser.
Du musst schon schauen, wie das eben in so einem Sturm so ist. Ich meine, ich verstehe jetzt nichts vom Segeln, aber ich weiß, dass du wahrscheinlich permanent nachjustieren musst, damit dir das Segel nicht zerreißt, damit der Sturm dich nicht unter Wasser drückt. Du musst am Ruder ständig austarieren, dass das Schiff richtig liegt. Also das ist nicht einfach, sich durch so einen Sturm durchzumanövrieren. Einfach nur das Steuer festzuhalten und auf den lieben Gott zu hoffen, wird nicht reichen.
Also ihr am Steuer seid, ihr lasst bitte die Augen auf. Ich darf sie ab und zu mal zumachen. Ich will das gar nicht. Sagt mir, wenn es vorbei ist. Steuerst du irgendwo in den Landtagswahlkämpfen mit? Also steuern, aber...
Also steuern nicht, nein.
Aber ich versuchte gerade etwas holprig die Metapher rüber zu retten.
Ich stehe natürlich gerne zur Verfügung, wenn man irgendwo Wert auf meine Unterstützung legt oder ich irgendwo helfen kann. Und das wird sich bestimmt in den nächsten Wochen noch das ein oder andere ergeben. Aber wir sind natürlich auch in Hessen gerade mit unserem eigenen Kommunalwahlkampf beschäftigt. Und insofern werde ich jedenfalls, was die Märzwahlen anbetrifft, nicht so viel woanders im Einsatz sein.
2026 mit Blick auf dein Ressort, Finanzpolitik, / vielleicht auch Wirtschaftspolitik so ein bisschen. Was sind da die Big Points? Was erwartet uns 26?
Teil unserer Strategie, durch diesen Sturm zu kommen und gesamtwirtschaftliche Souveränität aufzubauen, ist ja auch beispielsweise, dass wir jetzt das ganze Geld aus dem Sondervermögen, aus der Modifikation der Schuldenbremse investieren, um zum Beispiel unsere Infrastruktur zu stärken, um unsere Krisenresilienz zu stärken, um unsere Bundeswehr wieder aufzubauen. Ich habe ja ganz erfreut gesehen, wir haben im Moment so viele aktive Soldatinnen und Soldaten wie seit 12 Jahren nicht mehr. Also man sieht, es bewegt sich was, es braucht halt nur Zeit. Das Geld, was wir im Moment tatsächlich zur Verfügung haben, so einzusetzen, dass auch wirklich ein optimaler gesamtwirtschaftlicher Effekt herauskommt im Sinne der Stärkung unserer Souveränität, unserer Resilienz. Das, glaube ich, ist eine ganz wesentliche Aufgabe für 2026. Das ist nicht nur eine Aufgabe der Finanzpolitik, wie wir das Geld einsetzen. Das müssen ja noch andere steuern. Das ist sozusagen die zentrale Idee, die hinter dem Ganzen steht. Und wir sehen ja im Moment auch durchaus schon erste Pflänzchen eines noch nicht selbsttragenden, aber immerhin eines Aufschwungs, der eben durch diese Ausgaben induziert wird und den wir dann weiter ausbauen müssen. Aber es geht, die Indikatoren zeigen zumindest wieder nach oben. Wir wissen, dass das zum Teil auf der Kreditfinanzierung beruht, aber sie zeigen nach oben. Wir müssen natürlich auch hoffen, dass die Verwerfungen, die geopolitischen Verwerfungen nicht so wild werden, wieder bei dem Sturm, dass uns das am Ende die ganzen Aussichten wieder zerhagelt. Das kann passieren. Aber auch dann bliebe uns nichts anderes übrig, als diesen Weg weiterzugehen, weil, wie gesagt, an dieser Stärkung unserer Position, unserer gesamtwirtschaftlichen Souveränität, unserer Krisenresilienz führt kein Weg vorbei.
Und was sind da so realistische Erwartungen? Woran kann man als Bürgerin, als Bürger da den 26 erkennen, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, dass da wirklich was passiert und nicht wegen Bürokratie und sonst was irgendwo wieder ewig und drei Tage und länger als versprochen dauert?
Wir werden das zum Beispiel eben an Infrastrukturprojekten sehen, die dann tatsächlich in 2026 hoffentlich auch fertig werden werden. Okay. Wir werden es, um mal beim sicherheitspolitischen Bereich zu bleiben, wir werden es daran sehen, dass unsere Bundeswehr hoffentlich in einem Jahr in einem noch besseren Zustand ist, als sie jetzt heute, das hat sich, wie gesagt, schon ein bisschen verbessert, als sie es heute ist. Oder um meine beiden anderen Beispiele zu nennen, dass, jetzt mache ich mal digitale Souveränität plastisch, dass zum Beispiel im Zahlungsverkehr so etwas wie Vero, dieses das System, das im Moment die deutschen europäischen Banken, Sparkassen aufzubauen versuchen, dass das vielleicht anfängt, mal in die Arena mit PayPal und den anderen amerikanischen Zahlungsdienstleistern zu treten und eine Alternative zu sein. Wir werden sehen, dass wir trotz auch all der Verwerfungen, die der Krieg zwischen Russland und der Ukraine wahrscheinlich weiter mit sich bringen wird, wenn wir uns anschauen, wie Putin jetzt weiter versucht, die Energieinfrastruktur der Ukraine zusammenzubomben, dass wir trotzdem uns keine Sorgen um unsere Energieversorgung machen müssen. Das sind alles Punkte, wo man sagen kann, schauen wir uns mal an, wie wir uns dieses jetzt im Januar 2026 fühlen. Und dann schauen wir mal im Jahresrückblick an Weihnachten, haben wir das Gefühl, wir haben uns auf diesem Weg fortbewegt. Also die Lage ist, wird Ende 2026 noch nicht so sein, wie wir uns das wünschen, aber ist sie besser als Anfang 2026? Wenn wir das sehen, wenn wir das auch vermitteln können, dann wissen wir zumindest, dass wir richtig unterwegs sind.
Und welches Wirtschaftswachstum hältst du für erwartbar? Realistisch?
Naja, die Schätzungen bewegen sich im Moment irgendwo so zwischen 0,9 und 1,3%. Das wird auch sicherlich alles nicht unrealistisch sein. Wie gesagt, wenn die geopolitischen Verwerfungen noch wilder werden, als wir das im Moment erleben, dann kann das auch noch wieder Richtung 0,5% oder darunter fallen. Das hoffe ich natürlich nicht. Falls doch wieder ein bisschen mehr Vernunft in der Welt einkehrt, holen wir aber vielleicht auch 1,5 oder mehr raus. Mal schauen. Aber ich glaube, dieses so um 1% herum ist wahrscheinlich eine realistische Grobschätzung.
Und wer ist damit zufrieden? Also mehr geht immer, ist klar, aber
nee, zufrieden können wir damit noch nicht sein, aber im Vergleich zu den Vorjahren wäre das schon eine wesentliche Verbesserung. Aber unser Potenzial, wir müssen unser Potenzialwachstum steigern. Unser Potenzialwachstum liegt im Moment irgendwo so zwischen 0,4 und 0,7%. Und da muss man mindestens wieder eine 1 vors kommen.
Wenn wir so langsam zum Ende unserer Folge kommen, würde ich dich gerne zwei Dinge fragen, nicht weil das Big Points für 26 sind, sondern weil ich gerne wissen will, werden es Big Points? Das erste ist, das Jahr 25 endet mit Berichten über Streit in der Koalition auf Bundesebene und es beginnt mit neuem Streit, Stichwort Erbschaftssteuer. Muss ich mich damit drüber aufregen, muss ich mich damit beschäftigen oder ist das halt irgendwie ein Thema, das wird gerade wieder hochgezogen als Streit? Und das zweite, arbeiten wir zu wenig? Muss ich mich damit beschäftigen? Was kommt da? Oder geht es nur darum, die Leute, die sich von den 1,2% der Krankmeldungen, die überhaupt nur telefonisch stattfinden, dass da vielleicht auch ein bis 64 Schlawiner dabei sind, die das ausnutzen?
Also fangen wir mal mit dem zweiten Punkt an. Dieses wenig Arbeiten ist nichts, was sich jetzt in Arbeitsstunden ausdrückt. Es kommt ja darauf an, was man in der Zeit produziert. Es kommt auf unsere Produktivität an. Also man kann auch sehr wenig arbeiten, wenn man tolle Ergebnisse erzielt, dann ist das vollkommen in Ordnung. Unser Problem ist natürlich, gemessen dann im internationalen Vergleich, haben wir viele Urlaubswochen, wenig Arbeitsstunden und wir haben davon gelebt, dass unsere Volkswirtschaft so stark ist, unsere industrielle Basis so stark ist, unsere technologische Führungsposition so stark ist, dass wir sagen, wir konnten uns das leisten. Und wenn wir uns das weiter leisten wollen, dann müssen wir halt zusehen, dass wir unsere technologische Führungsposition und all das andere behaupten. Dazu gehört eben zum Beispiel die Förderung von Forschung und Entwicklung, technologieoffene Weiterentwicklung, auch zu versuchen, mal, was wir in der Digitalisierung verpasst haben, auch neue Trends frühzeitig zu erkennen, sich dort an die Spitze zu setzen, was Deutschland eigentlich immer ausgezeichnet hat. Wir können das übrigens, wenn wir auf unsere Patentanmeldungen schauen, wenn wir mal schauen auf den Prozentsatz der Studierenden, die bei uns die mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Fächer studieren, wenn wir uns auch anschauen, was wir für ein attraktiver Anziehungspunkt für internationale Studierende in diesen Fächern sind, sind unsere Chancen gar nicht so schlecht, diese Position zu behaupten. Also es kommt auf Qualität an. Gut, eine gewisse Quantität wird man auch brauchen, aber es ist jetzt, es macht keinen Sinn, jetzt künstlich irgendwie Arbeitszeit zu erhöhen, wenn wir am Ende dann nur irgendwo ins Leere drehen. Sondern wir müssen auf das schauen, was kommt hinten raus, was produzieren wir. Und das kann sein, dass wir da sagen müssen, da können wir noch mehr und da müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen zulegen im internationalen Wettbewerb, auch bei der Frage von Arbeitsstunden, Krankheitsquoten, was auch immer. Aber wie gesagt, so ein einfacher Kausalzusammenhang ist das nicht. Und was den Streit in der Koalition anbetrifft, also wir haben uns ja im letzten Jahr wirklich vielfach auch darüber aufgeregt, über solche Streitpunkte, über unnötige Streitpunkte, ne? Ich nenne sowas wie die Richterwahl, ich will gar nicht weiter darauf zurückschauen. Was wir im Moment erleben, ist anders. Dieser Streit um die Erbschaftssteuer, den brauchen wir nicht zu ernst zu nehmen. Die SPD hat diesen Punkt jetzt gesetzt im Blick auf die Wahlkämpfe, weil sie im Blick auf ihre Klientel denen irgendwas ins Schaufenster stellen muss. Das ist kein wirklich substanzieller Streit in der Koalition. Das könnte einer werden, aber im Moment ist das reine Profilierung zu Wahlkampfzwecken. Dem muss man nicht zu viel Bedeutung beimessen.
Gibt es noch irgendwas, was du verraten kannst, was Bedeutung kriegen wird, von dem wir noch nicht geredet haben und was wir noch nicht wissen?
Das wird jetzt auch wirklich von der weiteren Entwicklung abhängen. Auch von den Wahlen. Wenn wir wirtschaftlich auf einen guten Weg kommen oder bleiben, wenn die Menschen auch das Gefühl haben, dass wir das sind, wenn sich das in den Wahlergebnissen widerspiegelt, dann glaube ich, dann wird sich dieser Weg auch entsprechend weiterentwickeln. Wenn nicht, dann droht uns natürlich irgendwo, dass so eine gewisse panische Hektik, die sich breit machen kann.
Bei wem?
Bei allen, die in irgendeiner Form in Entscheidungspositionen sind.
Okay, und da möchte ich gerade panische Hektik nicht haben.
Genau, deswegen wollen wir mal hoffen, dass das die Situation nicht so ist, dass sich das breit macht und B, müssten wir selbst dann dagegen ankämpfen.
Ein Highlight zum Schluss. 2026 ist ein WM-Jahr und Alexander freut sich.
Ja, ich freue mich immer auf Fußball. Also WM ist großartig. Mal schauen, dass ich auch möglichst viele Spiele gucken kann. Das wird ein bisschen schwieriger. Aber
die laufen noch nachts, oder nicht?
Ja, großen Teils natürlich durch die Zeitverschiebung. Also insofern werde ich die wahrscheinlich
die paar Stunden während auch noch da ein.
Während ich meine Akten mache, kann ich Fußball gucken. Das ist immerhin auch schön. Tagsüber wäre schwieriger. Also insofern sollte ich vielleicht froh sein, dass die WM in Nordamerika stattfindet. Wenn du mich jetzt allerdings fragst, wie schneidet die deutsche Mannschaft ab? Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, auch ein Sinnbild dessen, worüber wir auch bei Wirtschaften, bei allem anderen reden. Es ist auch da total volatil. Ne? Ich meine, wir haben von der deutschen Mannschaft, wir haben fantastische Leistungen gesehen und grottenschlechte. Und die kann ein ganz tolles Turnier spielen und die kann auch wieder in der Vorrunde rausfliegen. Das ist alles möglich. Aber eins steht fest, je weiter sie kommt und je besser sie spielt, umso besser wird auch die Stimmung in Deutschland und umso leichter wird es, alles andere anzupacken. Das ist psychologisch nicht zu unterschätzen.
Und da sind wir mal wieder bei der Multikausalität unserer Welt. Ja. Ganz persönlich für dich, also außer Fußball ist natürlich auch was Persönliches, du weißt ja einfach, dass du eine große Leidenschaft hast, das zu schauen.
Genau.
Aber ansonsten, wenn du auf 26 schaust?
Ehrlich gesagt, 25 war für mich persönlich ein sehr gutes Jahr. Wenn 26 genauso gut wird, bin ich schon völlig zufrieden. Und wenn wir darin noch das Highlight einer guten WM haben und wenn ich die richtige weiterführende Schule für meine Tochter aussuchen kann, dann bin ich auch Ende 26 glücklich.
Das sich ja jetzt bald entscheidet, oder?
Ja,
wie viele, genau. Wie viele Schulen sind in der engeren Auswahl oder seid ihr noch nicht so weit?
Doch im Moment 4.
Oha, naja. Und dann nachher würfeln. Nein, Juristen würfeln nicht. Juristenhaushalt würfelt nicht bei der Frage.
Wir gehen noch intensiv in uns, ja.
Also ich drücke euch die Daumen, aber ich bin sicher, ihr werdet die richtige Intuition haben. Und die sind ja alle nicht schlecht. Also,
nein, also deswegen. Man macht sich eigentlich darüber objektiv betrachtet viel zu viele Gedanken. Aber das kann man halt als Eltern dann doch irgendwie nicht vermeiden.
Nein, das teilst du dann ja auch mit ganz vielen anderen. Und du kennst genau. Es aus der Perspektive des Kultusministers genau. Ja auch, welche Geschichten dann sogar bis dort gespielt werden. Aber das wird schon gut werden. Und ich mag einfach diesen Grundoptimismus, den du bei allem hast. Und so werden wir weiter auf unserem kleinen Schiff hier, kleinen Schnellboot, Beiboot des großen Tankers, versuchen das zu begleiten, oder?
Ja, weil du so schön über Optimismus gesprochen hast. Das gibt bei uns in der Mitgliederzeitschrift des Deutschen Hochschulverbandes, dem ich ja noch immer auch als jetzt außerordentlicher Professor angehöre, gibt es immer am Ende ein Interview mit einem Kollegen aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen. Das ist immer derselbe Fragebogen. Und die letzte Frage lautet, ist Optimismus Pflicht? Das ist immer sehr interessant zu sehen, was die Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft dafür Antworten geben. Aber der Grundtenor ist eigentlich meistens, also natürlich ist es keine Pflicht, aber mit Optimismus fährt man einfach besser. Man leistet mehr, man kriegt die Dinge eher auf die Rolle. Wenn man von vornherein pessimistisch an die Sachen drangeht, Pessimismus lähmt, Optimismus motiviert.
Absolut. Okay, danke dir, dass wir beide jetzt so ein bisschen in 26 da Richtung gestartet sind und mal einen Blick geworfen haben. Und wir hoffen, alle, die zugehört haben, sind auch noch mal ein bisschen besser mit reingekommen. Und jetzt geht's los. Machen wir einfach tapfer weiter.
Ja, und
optimistisch.
Seid wieder dabei, wenn es im besten optimistischen Sinne demnächst wieder heißt, lass uns über Politik reden.
Und wir wünschen, wie immer am Ende, bis dahin eine gute Zeit.